SRF Audio.
Diesen Spruch hier kennen wir schon.
It's going to be only America first. America first.
US-Präsident Donald Trump will auch in seiner zweiten Amtszeit Amerika vorn anstellen. Jetzt zieht auch Europa nach und sagt Europe first. Sprich, wirtschaftlich will sich Europa in Zukunft vermehrt auf sich selbst konzentrieren. Kann das funktionieren? Darauf gibt's später Antworten hier. Vorher aber reden wir noch über die vielen Fälle häuslicher Gewalt in Deutschland und in der Schweiz. Am Mikrofon begleitet sie Susan Stöckel hier beim 4x4. Das sind vier Themen, die wir in der SRF4 News-Redaktion für Sie zusammengestellt haben. Über 90% aller Gewalttaten in Deutschland werden nie angezeigt bei der Polizei. Das zeigt die sogenannte Dunkelfeld-Studie, die deutsche Regierung gestern veröffentlicht hat. In vielen Fällen geht es dabei um Gewalt innerhalb von Beziehungen und um häusliche Gewalt. Inwiefern lassen sich diese Zahlen auch auf die Schweiz übertragen? Darüber haben wir mit Claudia Wies gesprochen. Sie ist Leiterin der Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt vom Kanton Aargau und berät dort Opfer von Gewalt, aber auch Täter. Silvia Staub wollte zuerst von ihr wissen, wieso so viele Gewalttaten eben nie bei der Polizei gemeldet werden.
Also es gibt natürlich verschiedene Gründe. Es gibt vor allem die psychologischen Gründe, also dass man Angst vor der Tatperson hat. Also viele Betroffene fürchten sich auch, dass die Gewalt bei einer Anzeige dann schlimmer werden könnte, wenn sie Anzeige erstatten. Nach wie vor ist häusliche Gewalt sehr mit Scham- und Schuldgefühlen behaftet. Also die Opfer fühlen sich oftmals selber schuldig oder schämen sich für das, was passiert, obwohl sie keinerlei Schuld dabei tragen. Dann gibt es auch so diese Traumabindung, also man kennt ja das Stockholm-Syndrom, wo eine emotionale Abhängigkeit besteht, also eine Manipulation und dann auch eine starke Bindung zum Täter, die das Handeln dann oftmals lähmt. Und dann ist natürlich auch immer wieder die Hoffnung auf Veränderung. Viele hoffen, dass der Täter sich ändern oder bessern wird. Besonders wenn Kinder in einer Beziehung sind, dann ist es ganz schwierig und man hat immer wieder das Gefühl, ja, es wird vielleicht wirklich besser. Und dann gibt es natürlich die sozialen und familiären Gründe, also Abhängigkeiten, finanzielle Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit zum Täter kann ein großes Hindernis sein. Kinder oder wenn die vorhanden sind, dass man auch Angst hat, die Kinder zu verlieren, die Familie zu zerstören. Isolation ist oftmals ein Thema, dass der Täter die gewaltbetroffene Person isoliert, keine sozialen Kontakte sind mehr möglich. Stigmatisierungen, dass man in vielen Kulturen und auch in der Schweiz natürlich über häusliche Gewalt nach wie vor geschwiegen wird und man Angst hat, sich jemandem anzuvertrauen. Das sind sicher Gründe dafür.
Also ganz vieles, das damit reinspielt. Jetzt diese neuen Zahlen, die stammen aus Deutschland. Wie ist die Situation in der Schweiz? Ist die Dunkelziffer da auch so hoch?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil es eine solche Studie jetzt in der Schweiz nicht gibt. Es hat in 2022 wurde eine Studie von Nora Markwalder, Dirk Bayer und Lorenz Bieberstein gemacht, wo man geschaut hat, wie viele Straftaten werden von Opfern eben nicht angezeigt. Das sind knapp 16.000 Personen befragt wurden. Und häusliche Gewalt hat eine vertiefte Auswertung bekommen in dieser Studie. Und deshalb kann man natürlich jetzt die Zahlen von Deutschland nicht mit der Schweiz vergleichen, weil es eine andere Studie ist. Aber in dieser Studie damals ist herausgekommen, dass eigentlich 22% aller Personen in ihrem Leben mindestens einmal Gewalt in Partnerschaften erlebt haben. Und die Dunkelziffer ist ganz sicher extrem hoch, auch in der Schweiz.
All diese Hürden, die sich einer betroffenen Person stellen, wie können die gesenkt werden?
Die kann man ganz sicher durch Veränderungen in den Strukturen auch senken. Also oftmals ist auch ein Misstrauen gegenüber der Polizei oder der Justiz vorhanden. Also viele glauben dann, dass sie ja nicht ernst genommen werden oder dass eine Anzeige eh nichts bringt. Ich denke, dort ist wirklich auch die Schulung von Fachpersonal ganz, ganz wichtig. Dann die Lücken auch im Schutzsystem. Also es braucht überall genügend Plätze in Frauenhäusern. Es braucht in jedem Kanton Frauenhäuser, die Kosten müssen ohne Probleme gedeckt werden. Und was sicher auch ist, dass es niederschwellige Angebote gibt, wie zum Beispiel die Nummer, die jetzt in den Opferberatungen zugänglich ist, wo man 24 Stunden anrufen kann. Es gibt Hotlines, es gibt Online-Beratungen. Wichtig ist auch die Aufklärung weiterhin in der Öffentlichkeit. Also häusliche Gewalt hat viel mehr Aufmerksamkeit in den Medien erhalten. Das ist ganz wichtig. Und vor allem schnelle Schutzanordnungen, konsequentes Vorgehen, wenn Täter Gewalt ausüben sind und natürlich der Ausbau von Hilfseinrichtungen. Das braucht natürlich immer auch wieder Gelder. Das ist die Politik, die da natürlich sehr stark gefragt ist. Und dass man natürlich häusliche Gewalt als gesamtgesellschaftliches Problem sieht und nicht, dass man sagt, ja, das ist einfach eine Privatsache, sondern es geht jede Person in der Schweiz geht häusliche Gewalt etwas an.
Und Sie arbeiten täglich mit Menschen, die sich eben dazu durchgerungen haben, Hilfe zu suchen. Was raten Sie Menschen, die da noch Hemmungen haben vor diesem Schritt?
Ich rate diesen Menschen, sich wirklich an Opferberatungsstellen zu wenden, an spezifische Beratungsstellen für häusliche Gewalt. Also wir im Kanton Aargau arbeiten in Anführungszeichen nur mit häuslicher Gewalt. Also wir bekommen alle Polizeiberichte, wenn die Polizei wegen häuslicher Gewalt ausrücken musste. Wir nehmen Kontakt auf mit allen Personen, mit allen involvierten Personen, aber auch mit freiwilligen Personen. Oder auch wenn man Nachbarin ist oder eine Freundin etc. Aber wir versuchen alle Personen eigentlich zu motivieren, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung. Man kann dies anonym machen und wenn man sich Unterstützung holt, heißt das auch nicht, dass es am Schluss zu einer Anzeige kommen kann. Aber man kann mit diesen Personen dann auch schauen, was gibt es für Möglichkeiten, braucht es Schutz für diese Personen oder braucht es vielleicht wie einen Anker, wo man mit ihnen schaut, was sind die nächsten Schritte, damit sie vielleicht aus dieser Situation hinausgehen können und in eine andere Art von Leben wieder eintauchen.
Sagt Claudia Wies von der Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt im Kanton Aargau. Europe First steht wieder ganz oben auf der Agenda der Europäischen Union. Die EU-Kommission will noch diesen Monat neue Gesetze vorschlagen, um die europäische Wirtschaft zu stärken. Dies, ja, angesichts der globalen Entwicklungen. In den Medien ist nun gar von einem möglichen Paradigmenwechsel die Rede. Ja, aber gibt's tatsächlich Anzeichen für eine handelspolitische Wende in der EU? Nicolas Malzacher hat darüber mit Manfred Elsig gesprochen. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Universität Bern und befasst sich intensiv mit der europäischen Wirtschaft.
Gut, ich sehe nicht unbedingt eine große Wende. Ich denke, es wird jetzt da hier groß angekündigt. Die Bemühungen hier von Stéphane Séjourné, vom Industriekommissar, die gehen schon mehrere Monate zurück. Und es ist schon so, dass die Europäische Union jetzt irgendwie reagieren will, weil sie eben unter Druck kommt zwischen den USA und ihrer Zollpolitik und eben den billigen Importen aus China. Das heißt, sie muss was machen. Ob es dann wirklich ein großer Wandel sein wird, das bezweifle ich.
Sie haben den EU-Kommissar angesprochen, Stéphane Séjourné, der hat einen Artikel geschrieben, in dem er weitreichende protektionistische Maßnahmen fordert für die europäische Industrie. Unter anderem geht es eben auch um das Prinzip Buy European, also dass die Europäische Union bevorzugt Produkte kaufen soll, die mit irgendeiner europäischen Beteiligung auch hergestellt worden sind. Können Sie erklären, wie dieses Prinzip in der Praxis aussehen könnte, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können?
Das ist eben gar nicht mal so einfach in der Praxis, das umzusetzen, oder? Das ist dann eben jetzt die Frage, wie das definiert wird, wie das überwacht wird. Es geht ja darum, dass beispielsweise beim öffentlichen Beschaffungswesen, wenn es darum geht, hier Aufträge einzuholen, wie viel, sagen wir mal, europäischer Inhalt, Content muss dabei sein, in welchen Sektoren, in welchen Sparten. Also hier gibt es natürlich schon große Bedenken von verschiedenen Mitgliedstaaten, vor allem von den nördlichen Mitgliedstaaten, dass hier fast ein bürokratisches Monster aufgebaut werden müsste, um sowas umzusetzen.
Können Sie vielleicht ein Beispiel einer möglichen Branche geben? Die Verteidigung wäre da ja zum Beispiel naheliegend. Die hat ja auch gerade Hochkonjunktur bei den politischen Diskussionen in der Europäischen Union, dass man sich bei der Verteidigung unabhängiger machen will.
Ja, ich denke, bei der Verteidigung sind wir wahrscheinlich schon einen Schritt weiter. Also hier gibt es schon, glaube ich, einen gewissen Konsens, dass man hier die europäische Industrie natürlich stärken sollte, und zwar mit unterschiedlichsten Mitteln. Also es ist nicht nur über das öffentliche Beschaffungswesen, sondern auch über Subventionen und Grenzschutz und was haben wir. Es gibt natürlich ganz viele Maßnahmen, Instrumente, die man zur Verfügung hat in der Industrie- und Handelspolitik. Aber ich denke, es geht hier jetzt vor allem vielleicht um Sektoren wie im Energiesektor, im Transportsektor, bei der Automobilbranche, wo wir eben sehen, dass es hier unterschiedliche Ansätze gibt. Es gibt beispielsweise eben die Franzosen, die möchten ihre Industrie schützen. Das ist natürlich, Industriepolitik ist etwas, was schon lange in Frankreich natürlich Hochkonjunktur hat. Und dann haben wir so die eher kleineren, die offenen Volkswirtschaften im Norden, die sind eigentlich gegen solche Maßnahmen. Sie fürchten, dass sie dann ihrerseits, dass ihre Produkte in anderen Märkten diskriminiert werden. Also momentan sehen wir wirklich ein Split innerhalb Europas, dass die Mitgliedstaaten hier ganz unterschiedlich zu diesen Initiativen, Vorschlägen stehen.
Und glauben Sie, dieser Split, diese Uneinigkeit, bezieht sich die auch grundsätzlich auf das Konzept Europe First, oder ist man sich da grundsätzlich eigentlich schon einig, aber eben nicht in der Frage der Umsetzung, also wie weit das gehen soll, wie es genau ausgestaltet werden soll?
Genau. Also man sieht jetzt in den letzten Monaten, es gibt diesen Willen, was zu tun. Es gibt eben so die Maximalforderungen, und hier nochmal, die französische Politik ist, und die Frankreich steht dahinter. Und dann gibt es andere, die wollen eher, dass zum Beispiel die Produkte sehr begrenzt sein werden, die Sektoren, die man dann auswählt, begrenzt sein werden. Und das Ganze eben nicht zu einem riesen Umsetzungsbürokratiemonster werden zu lassen. Und jetzt geht es einfach ein bisschen darum, das ist eine politische Ausmachung, wie weit man hier gehen will. Es geht wahrscheinlich auch dazu, ein bisschen ein Zeichen zu setzen. Gleichzeitig ist natürlich interessant, dass man in der Industriepolitik jetzt dieses Buy Europe vorantreibt. Gleichzeitig in der Außenhandelspolitik versucht man neue Märkte mit den Verträgen mit Indien beispielsweise, mit Mercosur, also neue Märkte zu erschaffen und so. Es gibt also unterschiedliche Signale, in welche Richtung die Handelspolitik momentan geht.
Also nicht nur unterschiedlich, sondern fast auch ein bisschen widersprüchlich, oder? Zumindest auf dem Papier. Also Mercosur, das wäre eine Ausweitung des Freihandels, aber bei European wäre wieder eine Einschränkung.
Ja, und es werden natürlich auch häufig auch unterschiedliche Sektoren, die betroffen sind. Also bei Mercosur sehen wir natürlich vor allem den Widerstand der Landwirtschaft. Und hier gibt es natürlich schon seit Jahrzehnten eine massive Industriepolitik. Also hier ist das nichts Neues. Aber hier hat man natürlich jetzt Ängste geschürt, dass hier durch massive Importe der landwirtschaftliche Sektor negativ betroffen sein wird. Hingegen bei Buy Europe geht es vielleicht wieder um andere Sektoren. Es geht um technologisch avancierte Sektoren. Also man sieht, der Split ist nicht nur zwischen Ländern, sondern der Split ist auch zwischen Sektoren und auch innerhalb von Sektoren. Also wenn wir die Automobilbranche anschauen, da gibt es solche, die das unterstützen an Buy Europe, und dann gibt es solche, die es ablehnen.
Wir haben darüber gesprochen, dass es Veränderungen gibt in der Geopolitik, auch in der internationalen Wirtschaft. Die USA mit ihren Zöllen, China mit den stark subventionierten Gütern. Wie dringend muss die EU jetzt etwas unternehmen?
Also nichts machen ist auch keine Strategie, oder? Man muss schon jetzt hier schon etwas aktiver werden. Die Frage ist eben, wie man intervenieren will und was wirklich Sinn macht und welche Sektoren einen gewissen Schutz brauchen. Ich denke, wichtiger als Schutz ist ja eigentlich diese Frage, die auch immer wieder aufgeworfen wird, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit. Wie kann Europa das erlangen? Wie kann man den Binnenmarkt stärken? Das sind so Themen eigentlich, die man wieder stärker in den Vordergrund setzen müsste durch Forschungsgelder und so Sachen, Entwicklung. Dort stockt natürlich auch einiges. Und anstatt durch Industriepolitik sich schützen zu wollen, das ist natürlich auch ein mögliches Mittel, wäre es in meiner Einschätzung wichtiger, dass man gerade die Innovation stärker fördert.
Sagt der Handelsexperte Manfred Elsig. Er leitet das World Trade Institute an der Universität Bern. Und jetzt nach Albanien. Tausende Regierungsgegnerinnen und Gegner sind am Abend in der albanischen Hauptstadt Tirana auf die Straße gegangen. Sie wollen nichts weniger als den Rücktritt der Regierung. Dabei ist es zu teils schweren Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Was ist da gestern Abend genau passiert? Das wollte Salvador Atasoy von SRF-Auslandredaktor Janis Fahrländer wissen.
Nun, die Proteste, die verliefen zunächst friedlich. Und zu den Protesten aufgerufen hatte die größte Oppositionspartei, die Demokratische Partei. Und in einer Rede warf der Parteiführer dieser Partei, Sali Berisha, Premierminister Edi Rama von der Sozialistischen Partei, einen Staatsstreich vor. Und er rief dazu auf, die Regierung zu stürzen und forderte eine Übergangsregierung hin zu Neuwahlen. Nach dieser Rede von Berisha begannen aber die Demonstrierenden, die Polizei anzugreifen. Es flogen Molotow-Cocktails in Richtung der Ordnungskräfte. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Wasserwerfer. Und laut dem Gesundheitsministerium mussten insgesamt 21 Menschen ins Spital gebracht werden. Darunter auch ein Parlamentsmitglied dieser oppositionellen demokratischen Partei und 19 Polizisten. Allerdings die meisten davon wurden durch Tränengas verletzt.
Ausgelöst wurden die Proteste ja durch Korruptionsvorwürfe gegen die stellvertretende Premierministerin. Wie berechtigt sind die Vorwürfe?
Also erhoben wurden diese Vorwürfe durch die Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität. Und die beschuldigte Vizepremierministerin Belinda Baluku soll in ihrer Funktion als Ministerin für Energie und Infrastruktur bei der Vergabe von Bauaufträgen öffentliche Gelder veruntreut haben. Und grundsätzlich kann man sagen, dass diese Sonderstaatsanwaltschaft, die unter Beteiligung der USA und der EU gegründet wurde, für ihre Unabhängigkeit bekannt ist. Was jetzt an diesen konkreten Vorwürfen dran ist, kann ich allerdings nicht einschätzen. Vizepremierministerin Belinda Baluku wurde allerdings bereits im alten Jahr von ihren Ämtern enthoben. Eine Entscheidung, die Ministerpräsident Edi Rama nicht akzeptieren wollte. Und er hat daher gegen diesen Entscheid Rekurs eingelegt. Mittlerweile wurde Baluku allerdings vom Verfassungsgericht vom Amt suspendiert. Auch wurde ihr Reisepass eingezogen. Und weil eben Edi Rama die Entscheidung, die ursprüngliche Entscheidung über die Gerichte stoppen wollte, spricht Oppositionsführer Sali Berisha von einem Staatsstreich. In seinen Augen missbraucht der Premierminister die Justiz für eigene Zwecke. Man muss aber betonen, dass nicht nur Edi Rama immer wieder diese Antikorruptionsstaatsanwaltschaft scharf kritisiert, sondern auch von Seiten der Opposition sieht sich diese Behörde Druckversuchen ausgesetzt.
Eine Sonderstaatsanwaltschaft, also wie groß ist denn das Problem der Korruption im Land?
Es ist ein großes Problem. Das zeigt zum Beispiel auch der jährliche Bericht von Transparency International. Der ist gestern veröffentlicht worden. Und darin werden dem Land leichte Rückschritte attestiert. Und Albanien liegt derzeit auch nur auf Platz 91 von 180. Positiv wird immer wieder die Arbeit eben dieser erwähnten Sonderstaatsanwaltschaft hervorgehoben. Die Behörde ist auch innerhalb der Bevölkerung sehr beliebt, denn sie geht rigoros gegen Korruption vor. Und dabei hat es immer wieder Personen im direkten Umfeld von Ministerpräsident Edi Rama getroffen. Vor einem Jahr zum Beispiel den Bürgermeister von Tirana. Der war wie so ein politischer Ziehsohn des Premierministers. Aber die Korruptionsvorwürfe betreffen eben auch die Opposition. Also der Oppositionsführer Sali Berisha, der eben am gestrigen Protest gesprochen hat, auch gegen ihn laufen Korruptionsermittlungen. Er stand wegen des Vorwurfs, öffentliche Gelder veruntreut zu haben, selbst mehrere Jahre unter Hausarrest, ist weiterhin auch unter Sanktionen der USA. Wenn er also der Regierung von Rama Korruption vorwirft, dann hat das sicherlich seine Berechtigung. Doch Berisha selbst kann nicht von sich behaupten, selber persönlich mit gutem Beispiel voranzugehen.
Und wieso setzt die Opposition jetzt auf Proteste, um gegen den Premier vorzugehen?
Weil sie ihn an der Urne nicht schlagen können. Also erst vergangenes Jahr gab es Wahlen. Premierminister Rama hat die klar für sich entscheiden können. Internationale Beobachter kritisieren zwar, dass die Regierungspartei durch ihre Machtposition Vorteile hatte, betonten aber, dass die Wahlen grundsätzlich frei abgelaufen sind. Also wenn Sali Berisha der Regierung Wahlfälschung vorwirft, dann stimmt das so schlicht und einfach nicht. Die Stärke Ramas hat auch viel mit der Schwäche der Opposition zu tun. Sali Berisha ist seit über 30 Jahren in der Politik tätig. Er ist über 80 Jahre alt. Hinzu kommen die erwähnten Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Sali Berisha steht also nicht für das frische Blut in der Politik, das er fordert und den Neuanfang, den er verkörpern will.
Die Proteste sollen weitergehen. Die nächsten sind bereits auf nächste Woche angesetzt. Könnten sie denn für die Regierung zur Gefahr werden?
Das glaube ich nicht. Jedenfalls derzeit sehe ich das nicht so. Eben die Wahlen letztes Jahr, Rama hat die mit absoluter Mehrheit gewonnen. Es ist bereits seine vierte Amtszeit. Er sitzt also fest im Sattel, kontrolliert mittlerweile auch wichtige Schaltstellen im Staat. Das macht es umso schwieriger, ihn herauszufordern. Und hinzu kommt, dass er international bestens vernetzt ist. Etwa zur italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat er enge Beziehungen. Das Land kommt auch bei den Verhandlungen zu einem EU-Beitritt voran und das ist laut Umfragen bei vielen Albanerinnen und Albanern ein zentrales Anliegen. Dann ist es auch nicht das erste Mal, dass die Opposition versucht, über Proteste Druck auszuüben. Bislang blieben diese Versuche allerdings erfolglos. Und auch der scharfe Tonfall, der an den Protesten gestern genutzt wurde, ist in Albaniens Politik ein Stück weit normal. Die Politik ist im Land sehr stark polarisiert. Scharfe Worte und Auseinandersetzungen gehören zum Alltag. Und hinzu kommt die erwähnte Schwäche der Opposition. Berisha klammert sich selbst an seine Rolle als Oppositionsführer, hat dafür zeitweise auch eine Spaltung seiner eigenen Partei in Kauf genommen, was natürlich die Partei zusätzlich schwächte. Kurz, solange die Konstellation Rama-Berisha Bestand hat, sehe ich Edi Rama, den Premierminister Albaniens, klar im Vorteil.
Das die Informationen und Einschätzungen von Janis Fahlender. Er berichtet als Auslandredaktor bei SRF regelmäßig über die Balkanstaaten. Und damit nochmals in die Schweiz nach Graubünden. Denn dort sorgen zwei Luchse gerade für politische Diskussionen. Sie hätten im Kanton ausgesetzt werden sollen, und zwar als Ersatz für drei andere Luchse, die ein Wildhüter vor 2 Jahren irrtümlich geschossen hatte. Außerdem sollten sie ein Inzuchtproblem der Bündner Luchse lösen. Nun aber wird die Aussetzung der Luchse vorläufig gestoppt, wegen 2 Vorstößen im Bündner Parlament. Regionalredaktorin Julia Kapaul.
Ab diesem Monat hätte im Jura ein Luchs gefangen werden sollen, um ihn in der Surselva in Graubünden auszusetzen. Ein zweiter Luchs wäre später aus Rumänien oder der Slowakei nach Graubünden gekommen. Das Bundesamt für Umwelt hat das bewilligt. Diese Pläne sind aber vorerst gestoppt. Das bestätigt der Kanton Graubünden auf Anfrage von Radio SRF. Und auch die Stiftung Cora. Fachleute der Stiftung für Raub- und Wildtierforschung wären bei der Fangaktion im Jura beteiligt gewesen. Der Grund für den Marschhalt sind 2 Vorstöße im Bündner Parlament. Die SVP-Fraktion und auch ein Mitteparlamentarier fordern, dass der Kanton auf die Aussetzung der Luchse verzichten soll. Der Kanton wolle die politischen Entscheide abwarten, heißt es auf Anfrage. Weitere Fragen will der Kanton nicht beantworten. Der Stopp sorgt politisch für Diskussionen. Anita Mazzetta, Grünen-Parlamentarierin und Co-Geschäftsleiterin von WWF Graubünden, kritisiert den Stopp.
Ja, ich kann das nicht verstehen. Erstens hat es wirklich Fehlabschuss gegeben von Tieren, die schon da sind und die sollen einfach ersetzt werden. Zweitens hat das BAFU ja schon die Bewilligung für den Ersatz von diesen geschossenen Luchs schon gegeben. Und darum verstehe ich jetzt nicht, wieso die Politik sich da noch einmischen muss.
Anders sieht das Walter Grass, Fraktionschef der SVP und Vorstandsmitglied beim Bündner Bauernverband. Er findet die Aussetzung von Luchsen nicht nötig und begrüßt, dass der Kanton das Projekt gestoppt hat.
Ja, die Reaktion ist erfreulich, aber das ist auch das Mindeste, was man erwartet hat. Wenn so lange ein Auftrag fällig ist und das alte jetzt überhaupt nicht mit der Aussetzung von diesen Luchsen.
Der zentrale Streitpunkt ist die Frage, wie gefährlich ist der Luchs? Die SVP findet sehr, wegen der Präsenz der Raubtiere sei die Lage ohnehin schon angespannt. Auch wenn es nur 2 Luchse wären, könne das eine Gefahr sein. Er befürchtet mehr Risse von Nutztieren.
Ja, das geht man schon davon aus. Oder? Die Population wird zunehmen und es hat auch im Berner Oberland die Anwesenheit von Luchs gezeigt, dass das zu sehr grossen Problemen führen kann. Und wie gesagt, die Lage ist schon sehr angespannt und das ist einfach nicht akzeptabel, dass man jetzt die Lage noch verschärft durch Aussetzung von Luchs.
Die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen hatte im Dezember vor dem Grossen Rat betont, dass durch die Aussetzung von 2 Luchsen kein Nachteil für die Landwirtschaft entstehe. Und die Statistik des Kantons zeigt, innerhalb von 4 Jahren haben Luchse im Kanton Graubünden 1 Ziege gerissen. Grünen-Politikerin Anita Mazzetta findet das Argument, der Luchs sei gefährlich, deshalb übertrieben.
Für die Landwirtschaft ist der Luchs kein Problem oder sehr minimales Risiko, dass der Luchs einmal Tier reisst. Also von dem her verstehe ich die Begründung von der SVP nicht. Das verhebt einfach nicht.
Das Bündner Parlament entscheidet vorsichtig in der April-Session. Wegen den Vorstößen muss der Kanton Graubünden aber länger auf einen neuen Luchs warten. Laut der Stiftung Cora können die Tiere nämlich nicht das ganze Jahr über gefangen werden, weil sie Jungtiere haben. Der Kanton könnte also frühestens nächsten Winter einen Luchs in der Surselva aussetzen.
Und das war der 4x4, 4 Themen, die die SRF 4 News Redaktion für Sie zusammengestellt hat.
Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.